ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Aber auf einmal hat er seinen Geldbeutel ausgepackt und zeigt mir, was er in seinem Geldbeutel drin hatte. Da waren unter anderem teilweise 10 cm lange Stahlnägel, Sicherheitsnadeln, Teile von einem Schraubenzieher. Also alles Waffen, die er sich dann so stückchenweise, er hatte Ringe am Finger, zwischen die Ringe und Finger gesteckt hatte. So eine richtig schöne Waffe, mit der man Augen ausstechen kann und dergleichen. Du sitzt nur da und weißt nicht, was passiert jetzt. Benutzt er das jetzt? Möchte er mir nur Angst machen?
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Coco macht gemeinsam mit einer Freundin in Ägypten eine Backpacking-Reise. Ein spontan organisierter Segeltrip wird zum Albtraum. Der Guide wird unter Drogeneinfluss zur Bedrohung. Die beiden jungen Frauen sitzen in der Falle und kommen nicht mehr vom Schiff. Wie sie die Situation erlebt und überlebt hat, darüber spricht Coco in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Wir haben den Guide erst einen Abend vorher kennengelernt. Da waren wir auf der Suche nach jemandem, der diesen Segelausflug mit so einer sogenannten Felucca anbietet. Und hatten uns diverse Angebote eingeholt. In Ägypten ist es nicht so, dass es da so ein Touristenbüro gibt, wo man einfach hingeht, sondern es ist eher so Mund zu Mund. Man trifft sich auf der Straße und jemand kennt jemanden und so weiter. Und ohne dass wir aktiv gesucht hatten, als wir ihm begegnet sind, hat er uns angesprochen, ob wir so einen Segeltrip suchen. Und weil das tatsächlich genau unsere Suche war, sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen. Der schien super sympathisch, er sprach sogar ein bisschen Deutsch, ziemlich gut Englisch, sogar ein bisschen Spanisch. Und das macht natürlich dann die Kommunikation auch ein bisschen einfacher, wenn man versucht, irgendwas zu buchen. Und genau, er war einfach ein lockerer Typ und da haben wir gedacht, das klingt alles ganz gut, was er so erzählt hatte. Der Preis war auch super. Er hat uns dann auch noch seine Felucca gezeigt, die er dann umbauen würde für uns für morgen, dass wir diese Segeltrip, das ist quasi eine Zweitagestour gewesen, also 2 Tage, eine Nacht. Und ja, dann haben wir zugesagt. Also am Ende hat sich herausgestellt, dass er gar kein offizieller Guide ist. Und diese Felucca war auch gar nicht von ihm, sondern die gehörte diesem Captain, den er mit angeheuert hatte. Und auch da kam später raus, dass der Captain ihn eigentlich auch gar nicht wirklich kannte, sondern es war auch der erste Trip, den sie gemeinsam unternommen haben. Und am ersten Tag, als wir losgesegelt sind, war alles noch relativ in Ordnung. Der Guide kam schon so ein paar Mal an, so war ein bisschen mehr flirty unterwegs und hat eben so sein Glück versucht. Wir haben ihm aber relativ deutlich gesagt, dass wir eben nicht möchten und kein Interesse haben. Das war ein bisschen anstrengend, aber am Ende war es dann auch okay. In der ersten Nacht hat dann auch der Captain tatsächlich Wache gehalten, weil er auch schon irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas ist da nicht so ganz koscher mit diesem Typen, so dass wir quasi in Ruhe schlafen konnten. Am nächsten Morgen war der Guide dann erstmal relativ ruhig und hat sich ja eigentlich gar nicht mit uns unterhalten, wo wir ganz happy waren, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Wir haben gefrühstückt und während wir gefrühstückt haben, ist der Guide auf einmal von Bord gegangen. Wir hatten an einem Uferfluss aufwärts quasi genächtigt, wo aber sonst nichts war. Also da standen nur wie ein paar Esel in der Gegend rum, sonst war da aber keine Zivilisation. Und auf einmal verschwand er und war über eine Stunde weg. Und wir haben ja auf ihn gewartet, weil der Trip sollte ja weitergehen. Wir wollten eigentlich noch Richtung Norden segeln und haben irgendwann beschlossen, wenn er jetzt nicht demnächst auftaucht, dann gehen wir einfach. Und meine Freundin und ich waren da auch schon ganz happy, dass wir gedacht haben, ohne den geht's gleich weiter, weil er uns ja doch dann auf einmal eben nicht mehr ganz so sympathisch war wie am Vorabend. Leider ist er dann auf einmal doch aufgetaucht und wir sind wieder losgesegelt. Wir hatten dann den Plan kurzfristig mit dem Captain umorganisiert, dass wir doch nicht mehr Richtung Norden segeln, sondern wieder zurück Richtung Süden, wo wir hergekommen sind, weil wir festgestellt haben, wir schaffen das zeitlich alles nicht. Und er hat vorgeschlagen, dass wir wieder ein Stückchen zurückfahren und dann dort am besten entweder in einen Zug oder einen Bus einsteigen, um dann Richtung Norden zu fahren. Der Guide hat sich dann irgendwann gewundert, warum wir wieder flussabwärts treiben. Wir haben ihm dann gesagt, ne, dass wir den Plan geändert haben Und da wurde er dann schon leicht aggressiv. Er hat gemeint von wegen, ja, wir haben ja ausgemacht, dass wir in den Norden gehen. Und er hätte da auch schon ein Auto irgendwie organisiert, das uns weitergebracht hätte. Und das Angebot hatte er uns am Vortag auch gemacht und hat aber auch ganz klar gesagt, wir müssen das Angebot nicht annehmen. Wenn wir lieber mit dem Zug fahren wollen oder mit dem Bus, sei das auch völlig in Ordnung. Und das haben wir ihm dann ja auch gesagt, ne, dass das Angebot ja nicht fest war mit dem Auto und dass wir uns dagegen entschlossen haben, weil wir uns jetzt gerade eben auch nicht mehr wohlfühlen mit ihm. Haben wir auch ganz ehrlich kommuniziert. Der hat sich so ein bisschen einfach aufgeregt, was er alles für uns gemacht hätte. Und er hatte ja ganz viele Anrufe getätigt und das sei organisiert und wir sollen noch einfach machen. Und das findet er jetzt richtig scheiße von uns und ist auch irgendwann auch ausfallend geworden. Und wir haben uns am Anfang davon aber nicht beeindrucken lassen, weil wir gedacht haben, nee, also ne, wir haben da jetzt nichts fix gebucht und haben noch nichts angezahlt. Deswegen hat er eigentlich nichts gegen uns in der Hand. Irgendwann wurde die Situation aber immer extremer, sodass er immer aggressiver geworden ist. Also er wurde dann immer lauter und es war dann bis zu dem Punkt, wo wir irgendwann gedacht haben, okay, jetzt ist gerade nicht mehr lustig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, hatte ich noch mit meinem Bruder zum Beispiel noch Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil es sein Geburtstag war tatsächlich. Und dann hatte ich ihn auch einmal mit aufgenommen, wo man schon gehört hat, wie aggressiv dieser Typ geworden ist. Wo mein Bruder auch gesagt hat, ne, passt auf euch auf und meldet euch später. Ich so, ja, das wird schon klappen. Ne? Weil bis jetzt hat es ja auch immer geklappt, sowas. Ja, und habe dann nebenher auch noch 4 weiteren Personen, die ich in Ägypten kennengelernt hatte, geschrieben, dass sie doch bitte die Polizei verständigen sollen, weil ich glaube, wir sind hier nicht mehr so ganz sicher. 2 von diesen 4 haben erst gar nicht geantwortet. Die haben es gelesen, haben nicht geantwortet. Einer hat gesagt, ach, keine Sorge, ihr seid ja Touristinnen, da passiert schon nichts. So schlimm kann die Situation nicht sein. Und nur einer hat gesagt, okay, wo bist du? Ich schicke jemanden. Ich hatte meinen Google-Standort geteilt. Das Problem ist, der Google-Standort ist nicht sehr genau, vor allem wenn man das Handy wegstecken muss und die Google-App eben nicht geöffnet hat, sodass am Ende da halt auch keiner zur Hilfe kam. Und während wir so weiter den Nil entlang trieben, war wirklich links und rechts gar nichts. Es gab keine Zivilisation, es war alles nur Busch, Natur. Es war keine Straße zu sehen oder zu hören. Wir waren wirklich mitten in der Natur, komplett alleine mit diesem Verrückten und dem Captain, der zwar sehr nett war, uns aber leider nicht helfen konnte. Weil jedes Mal, sobald er versucht hat, sich einzumischen, ist der Typ sofort ausgerastet und auf ihn losgegangen. Also erstmal verbal auf ihn losgegangen. Aber schon so, dass man gemerkt hat, der Captain hat keine Chance gegen ihn. Und meine Freundin und ich haben uns dann auch irgendwann an die Seite gesetzt, nebeneinander. Und sie hat dann sich irgendwann schlafend gestellt, weil er schon sehr, auch immer sehr nah kam. Also er war auch immer so direkt so in your face. Und hat dann wirklich mit so Psychospielchen angefangen. Er hat dann auch irgendwann gesagt, dass er sich einen Drogencocktail reingezogen hat aus Crystal Meth, Haschisch und war noch irgendwas Drittes Hartes, habe ich vergessen. Wo wir alle schon dachten, das war mit Sicherheit keine gute Kombination. Und man hat einfach gemerkt, der schiebt auch komplette Halluzinationen vom Feinsten. Der hat mir Sachen erzählt von wegen, ich sei geschickt worden von irgendjemandem und ich soll es doch zugeben. Und also völlig verrückte Sachen.
Irgendwann sieht Coco ein Fischerboot näher kommen. Weil aber ihr Segelboot ganz zielstrebig darauf zusteuert, geht sie nicht davon aus, dass hier jetzt Hilfe naht, sondern dass von den Männern an Bord eine weitere Bedrohung ausgeht. Später wird sich herausstellen, dass es Drogendealer waren.
Das war so ein einheimisches Fischerboot mit 2 Männern drauf, wo wir auch schon gedacht haben, wenn wir da jetzt anhalten und wenn die zu uns aufs Boot kommen, dann sind wir geliefert. Auf welche Art und Weise, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht gut. Wir hatten dann das Glück, dass wir zwar an dem Boot angehalten haben, aber der Guide ist von Bord gegangen und ist auf das andere Boot rüber. In dem Moment habe ich super schnell geschalten. Ich habe gewusst, wir haben unten so eine kleine Kabine, so eine Art Unterschlupf, wo die Küche quasi war oder die Küchenutensilien. Und ich wusste, wir haben ein sehr großes Messer, weil wir das nämlich am Vorabend benutzt haben, um damit das Abendessen zuzubereiten. Also bin ich schneller runtergeschlüpft und habe dieses Messer gesucht. Keine, ich habe gar nicht wirklich nachgedacht. Ich habe einfach gewusst, wegen, ich muss mich jetzt irgendwie bewaffnen, weil das ist nicht mehr cool, was hier abgeht. Hab's dann zuerst nicht gefunden, hab schon überlegt, okay, ich nehme einfach eine Gabel, hatte die schon in der Hand und hab dann noch in der Ecke das Messer gesehen. Hab das schnell geschnappt, bin wieder hoch auf meinen Platz und hab's quasi unter mein Kissen, was ich so zwischen Rücken und Hintern hatte, hab's da quasi drunter geschoben, damit, wenn ich mich bewege, er es nicht sofort sieht. Ich aber auch nicht 100% drauf sitze mit dem ganzen Gewicht. Also es war so ein bisschen versteckt, nicht sofort zugänglich, aber eben trotzdem da. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, weil eigentlich war er auf diesem anderen Boot, was auch abgeschottet war mit Tüchern. Das heißt, ich war eigentlich der Meinung, er konnte mich nicht sehen. Aber ich weiß auch nicht, was der eben, wie gesagt, in seinem Kopf, also was da für Stimmen waren. Weil als er nachher wieder zurückgekommen ist, hat er ein paar Kommentare fallen lassen, dass er Sachen weiß. Und also das war ganz, ganz kurios. Und ich habe mich trotzdem noch im Vorteil gefühlt. Die Psychospielchen gingen dann irgendwann weiter. Also es kam raus, dass er nicht an Geld oder so interessiert ist, auch nicht an einer sofortigen Vergewaltigung oder so, sondern es war eher so diese, die Macht über Frauen zu haben. Also er hat davon erzählt, wie er Frauen dazu gebracht hat, Sand zu essen und zu betteln und zu wimmern und um ihr Leben zu kämpfen und keine Ahnung. Also richtig Psycho einfach. Meine Freundin ist dann zwischendurch aufgewacht, in Anführungsstrichen. Sie hat sich ja schlafend gestellt gehabt davor. Und ich weiß nicht, was sie geritten hat, aber sie hat irgendwann ihr Handy rausgenommen und hat ihn gefilmt. Also sie hat so getan, als würde sie die Umgebung filmen wollen oder so. Aber ich meine, so blöd war er dann leider auch nicht. Und in dem Moment ist er komplett ausgerastet und ist auf sie los. In dem Moment habe ich schon meine Hand ans Messer genommen. Und ich musste ja auch entscheiden, benutze ich es oder benutze ich es nicht. Wir hatten das Glück, dass in dem Moment der Captain auch vorgerannt ist zu uns, um uns quasi zu Hilfe zu eilen, zum ersten Mal physisch. Dann ging noch irgendeine Argumentation auf Arabisch los. Der Guide rannte Richtung Küche, vermutlich um das Messer zu suchen, das er aber zum Glück nicht gefunden hat, weil ich es ja noch hatte. Der Captain hat dann geschafft, die ganze Situation wieder so ein bisschen zu entschärfen, sodass er wieder ans Steuer gegangen ist und der Guide dann quasi wieder in meinem Gesicht war und mich weiter angebrüllt hat. Aber auf einmal hat er seinen Geldbeutel ausgepackt und zeigt mir, was er in seinem Geldbeutel drin hatte. Da waren unter anderem teilweise 10 cm lange Stahlnägel, Sicherheitsnadeln, Teile von einem Schraubenzieher, also alles Waffen, die er sich dann so stückchenweise, er hatte Ringe am Finger, zwischen die Ringe und Finger gesteckt hatte. So eine richtig schöne Waffe, mit der man Augen ausstechen kann und dergleichen. Du sitzt nur da und weißt nicht, was passiert jetzt. Benutzt er das jetzt? Möchte er mir nur Angst machen? Also ich muss sagen, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht gewusst habe, ob ich aus dieser Situation lebend rauskomme. Und in meinem Kopf habe ich natürlich auch jede Menge Fluchtpläne schon geschmiedet. Zum Glück meine Bauchtasche habe ich immer an mir, wenn ich reise. Da ist immer mein Handy drin und mein Reisepass. Das heißt, ich habe gewusst, selbst wenn ich jetzt von Bord springen würde, hätte ich die wichtigsten Sachen mit mir, um abzuhauen. Das Problem war ja aber, ich war ja nicht alleine. Meine Freundin war ja auch noch da. Und ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich habe gewusst, wenn ich springe und ich sie aber vorher nicht kontaktiert bekomme, von wegen, ne, du musst auch springen. Und wie gesagt, wir hatten keine Sprache, in der wir kommunizieren konnten, die er nicht verstanden hätte, weil er auch Deutsch und Englisch und Spanisch gesprochen hat. Das waren auch unsere 3 Sprachen, die wir beherrschen. Ich habe dann überlegt, kann ich ihn überwältigen? Kann ich ihn von Bord schmeißen, wenn er mich irgendwie angeht, dass ich eventuell ihn aus dem Gleichgewicht bringen kann oder irgendwas? Er hat dann die Waffen erstmal wieder von seinen Fingern genommen und hat sie schön vor meinen Füßen ausgebreitet. Und auch da habe ich gedacht, wie schnell kann ich die greifen und hinter mich ins Wasser schmeißen, ohne dass mir was passiert? Weil ich ging davon aus, ich greife die Sachen und er greift mich sofort an. Oder er greift sie sofort an oder keine Ahnung. Also es war irgendwie so eine auswegslose Situation. Als irgendwann meine Freundin wieder ein bisschen mehr angegangen hat, habe ich schon mal den größten Nagel, der vor mir lag, so langsam unter so einem Kissen wieder verschwinden lassen. Quasi nur versteckt. Wenn das gesucht hätte, ich gesagt, keine Ahnung, ah, guck mal, liegt doch hier. Deswegen noch nicht ganz entsorgt, weil man wollte ja schon versuchen, ihn nicht noch aggressiver zu machen, als er schon war.
Coco fühlt sich dem Guide völlig ausgeliefert, denn der Captain ist dem Guide körperlich unterlegen und kann den beiden Frauen nur bedingt helfen.
Er hat irgendwie eine Nachricht bekommen aufs Handy, dann hat er nur mal sein Handy in die Hand genommen, hat gar nichts gemacht, er ist nicht rangegangen, er hat nicht geschrieben, und er ist sofort ausgerastet. wo wir einfach wissen, wir dürfen wirklich, also eine falsche Bewegung, ein falscher Blick und der Typ dreht auf 180 und ist so unberechenbar und einfach wirklich unberechenbar. Ne? Das hätte alles sein können von, ich erwürg dich jetzt, ich hau dich kaputt, ich, wie gesagt, nachher ne, mit den Waffen, die er noch auch noch gehortet hatte, dass er uns damit angeht. Deswegen hätte der Captain, glaube ich, gar nicht so viel machen können.
Das Szenario zieht sich über etwa 5 Stunden. Es ist eine gefühlte Ewigkeit lang. Niemand in Sicht, den Coco und ihre Freundin hätten um Hilfe bitten können. Als Cocos Handy vibriert, ist sie wieder in großer Sorge.
Ich habe gedacht, wenn jetzt der Guide merkt, dass ich in Kontakt bin mit irgendjemandem, dann sind wir auch geliefert. Oder wenn er durch mein Handy geht und sieht, dass ich Leute beauftragt habe, die Polizei zu rufen. Weil er hat auch ganz klar gesagt, ruft ihr die Polizei, seid ihr dran. Er hat gesagt, er hat Freunde bei der Polizei. Er hat gesagt, er saß auch schon ein paar Mal im Gefängnis. Er hat gesagt, er sitzt da nie lange, weil er kennt da jede Menge Leute. Dann hatten wir das Glück, dass meine Freundin auf einmal so dringend aufs Klo musste, dass sie ihn angebettelt hat, sie bitte irgendwie aufs Klo gehen zu lassen. Und wenn es nur irgendwie ein Eimer ist, sie hat gesagt, sie hat solche Schmerzen, sie kann es nicht mehr halten. Und ich habe nur gedacht, bitte, auf gar keinen Fall irgendwie ein Eimer. Das ist unsere Chance, irgendwie an Land zu kommen. Der Captain hat mir mit seinen Augen gezeigt, dass er quasi nach rechts fahren möchte, wo das entferntere Ufer war, wo aber auch gar keine Straße oder so gewesen wäre. Also wir wussten, dass links vom Fluss ist grundsätzlich irgendwo eine Straße, irgendwo Häuser. Das ist der Weg auch Richtung Norden, den wir nehmen wollten. Und rechts sind nur kleine Dörfer, da ist gar nichts. Deswegen habe ich zu ihm nur den Kopf geschüttelt, von wegen auf gar keinen Fall rechts, und habe dann so ein bisschen gezeigt nach links. Ich weiß nicht, was ich dann wieder gemacht habe. Auf jeden Fall ist der Guide wieder auf mich losgegangen, also verbal. Was aber in dem Moment gut war, weil dadurch war er abgelenkt von unserem Kurs. Weil er einfach wieder mir irgendwelche Sachen in den Kopf geworfen hat. Und somit hat er nicht mitbekommen, dass wir halt immer weiter Richtung Ufer gedriftet sind, weil er auch quasi, als ich saß, Richtung weit entfernteres Ufer, sprich, er hat immer weiter eben auch in die Ferne hinter mir geguckt und hat deswegen auch die Distanz gar nicht mitbekommen, dass sich da jetzt ein bisschen was verändert. Und dann haben wir tatsächlich eine kleine Gruppe von Menschen gefunden, die weiter entfernt unten am Ufer standen, die Wasser geholt haben. Das waren, ich glaube, 2 Männer, 3, 4 Frauen oder irgendwie 2 Kinder oder so. Wir sind dann tatsächlich am Ufer angedockt und erst dann hat der Guide gemerkt, dass wir jetzt angedockt sind, hat aber in dem Moment gar nichts mehr machen können, weil wir jetzt quasi schon gestrandet waren. Da waren ganz viele Menschen und ich habe meiner Freundin sofort gesagt, wegen geh aufs Klo. Und sie ist dann auch sofort aufgestanden. Und weil das so ein Hin und Her und Tumult auf einmal war, war er zum Glück so ein bisschen von dem Ganzen abgelenkt und hat sich auch quasi dann auch erstmal dazu bewegen lassen, dass er nichts gemacht hat. Ich bin aber sitzen geblieben, weil ich ja immer noch auf diesem Messer saß und er auch immer wieder angedeutet hat, dass er weiß, was ich mache oder weiß, was ich habe. Und deswegen wollte ich auf gar keinen Fall ihm die Chance bieten, da jetzt das irgendwie zu nehmen und mir dann in den Rücken zu stechen, während ich versuche wegzulaufen oder so. So, meine Freundin ist dann von Bord gegangen, ist auf Toilette hinter einem Busch. Und als sie wieder zurückkam, bin ich auch aufgestanden, weil dann war ja sein Fokus wieder auf uns beiden. Als wir uns oben quasi, als ich in Richtung Bug, wo ich von Bord gegangen bin und sie wieder ans Board gekommen ist, habe ich ihr gesagt oder zugeflüstert, mach dich bereit. Und sie, was? Ich sage, mach dich bereit, wir gehen. Und sie hat mich nicht verstanden. Sie ist wieder zurückgegangen, hat sich wieder brav zu ihm gesetzt. Und ich so, scheiße. Dann bin ich von Bord gegangen, bin auch hinter dem Busch und habe mein Handy rausgenommen, habe erstmal gesehen, 1000 Nachrichten in Abwesenheit, von wegen, ne, ich habe Polizei geschickt, wo bist du, ich finde dich nicht. Habe dann aber nur erstmal bei Google Maps geschaut, wo befinde ich mich und wo ist eine Straße. Und tatsächlich waren 100 Meter weiter, war die Hauptstraße und etwa 200 Meter weiter war sogar eine Tankstelle. Also war mir klar, auf gar keinen Fall gehe ich wieder zurück an Bord. Ich kam dann hinter dem Busch wieder hervor, bin vorgegangen zum Boot und habe meiner Freundin gesagt, komm runter, wir steigen hier aus. Und ich habe die kompletten 5 Stunden relativ normal mit dem Guide gesprochen. Also ich habe es tatsächlich geschafft, keinerlei Emotionen zu zeigen, keine Angst, keine Panik, kein gar nichts. Ich war extrem neutral und ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen den Arsch gerettet, dass ich ihn weiterhin wie einen normalen Menschen behandelt habe und nicht wie einen Verbrecher oder einen Psychopathen oder sonstiges. So dass ich ihm auch da gesagt habe, von wegen, vielen Dank, bis hierher ist super. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen spät dran. Ich habe gesehen, da oben ist eine Straße, wir würden hier jetzt gehen. Wir würden euch dann jetzt auch noch bezahlen und dann trennen sich unsere Wege. Meine Freundin kam währenddessen zum Glück schon direkt von Bord. Dann habe ich auch den Captain gebeten, noch bitte unsere Rucksäcke uns rüberzubringen. Und dann kam auch der Guide auch schon wieder von Bord und hat gemeint, von wegen, also wieder in seiner leicht aggressiven Art, nein, er kann uns hier nicht lassen, das ist ja viel zu gefährlich. Hier mitten im Nirgendwo. Er bringt uns jetzt schon noch irgendwie zurück und dann da bis zur Bushaltestelle. Und ich so, nein, es ist völlig in Ordnung. Vielen lieben Dank, wir bleiben hier. Das Ganze immer mit ein bisschen mehr Nachdruck. Dann wollte er natürlich erstmal sein Geld haben, habe ich ihm dann gegeben. Und er so, Trinkgeld. Und ich so, mir scheißegal, hier, hab noch mehr Geld, ist mir völlig wurscht. Und hat dann darauf bestanden, dass er uns noch bis zur Straße bringt und ist immer mit uns mitgelaufen. Dann hat sich der Captain eingeschaltet und hat gesagt, wegen nein, jetzt bleib doch mal hier. Das dann wieder auf Arabisch. Also ich gehe davon aus, das ist das, was er gesagt hat. Weil der Guide dann immer wieder kurz stehen geblieben ist und dann aber immer wieder hinterher kam. Dann ist er wieder stehen geblieben, dann kam er wieder hinterher. Dann haben sich auch irgendwann endlich diese Menschen, die drumherum standen, die zwischendurch immer wieder näher gekommen sind und auch geguckt haben, was ist da los? Weil zwei weiße Frauen mit Rucksäcken mitten im Nirgendwo sieht man da wohl auch nicht allzu häufig. Und die sind da wohl auch näher gekommen und haben ihn dann auch so ein bisschen abgelenkt. Und als ich dann nochmal zurückgeguckt habe, habe ich gesehen, wir hatten eine Distanz von ungefähr 20 Meter zu ihm geschaffen. Und dann habe ich gesagt, renn. Und wir sind nur noch losgerannt.
Coco und ihre Freundin rennen zur Straße, versuchen Autos zu stoppen, aber niemand hält an. Sie laufen weiter bis zur Tankstelle.
Und ich habe in der Zeit schon auf Google Translate eingegeben, Hilfe, da ist ein Verrückter auf Drogen, der uns versucht zu vergewaltigen, umzubringen. Das habe ich dann den Tankstellenangestellten gezeigt. Die haben uns erstmal nur mit ganz großen Augen angeguckt, haben keine Ahnung gehabt, was sie jetzt irgendwie tun sollen. Und dann war unser Glück, dass der Tankstellenmanager rauskam, dem wir das dann nochmal gezeigt haben und der dann in perfektem Englisch gesagt hat, oh mein Gott, keine Sorge, ihr seid hier jetzt sicher. Und in dem Moment sind uns so die Tränen gekommen, haben losgeheult und noch was, weil dann auf einmal natürlich, ne, dieser ganze Schock reingesickert ist und Adrenalin und alles. Also es war richtig krass. Wir nur noch schluchzend standen vor diesem Typen, der dann gesagt hat, er hilft uns. Und er kann uns nach Luxor fahren, wo wir als nächstes hin wollten. Er muss vorher nur noch was besorgen. Und dann würde er uns wieder abholen kommen. Während wir mit ihm gesprochen haben, kam tatsächlich ein Polizeiauto, das zufällig tanken wollte. Die haben natürlich auch gesehen, okay, irgendwas ist hier jetzt los, fragen wir doch mal nach. Dann haben die das denen erklärt und ab da ging es dann los, dass sie direkt die nächste Polizei gerufen haben und die nächste Polizei. Und da waren dann nachher 4, 5 Autos irgendwie um uns rum. Wir sollten dann erstmal ins Büro gehen von der Tankstelle, wo man uns erstmal allein gelassen hat. Wo wir auch zu zweit da saßen, noch völlig am Zittern und uns umgeguckt haben, auch gesehen haben, an den Fenstern sind Gitterstäbe. Wir haben gar keine mehr vertraut. Ich habe nur gedacht, okay, wie würden wir hier jetzt rauskommen, ne, wenn die jetzt die Tür zumachen würden? Wie weit ist es rund zum Runterspringen? Es kamen dann immer wieder Polizisten zu uns rein, die uns Sachen gefragt haben, die unsere Ausweise natürlich haben wollten. Ich hatte tatsächlich von diesem Typen, am Tag vorher hatten wir ein Foto von seinem Ausweis gemacht, weil ich eine Anzahlung geleistet hatte. Und ich habe damals gesagt, okay, ich habe eine Anzahlung geleistet, dann möchte ich jetzt auch deinen Ausweis haben dafür als Sicherheit. Das war unser Glück, dass wir tatsächlich halt seinen kompletten Namen auch hatten und das auch der Polizei dann eben geben konnten. Und irgendwann haben die Polizisten gesagt, wir müssen jetzt leider mitkommen zur Wache. Das heißt, wir mussten wieder den kompletten Weg zurückfahren mit dem Auto, bis wirklich wieder zu dem Ausgangspunkt, wo wir mit dem Boot gestartet sind. Also alles wieder auf Anfang. Und auch da, wir haben uns ins Polizeiauto reingesetzt. Ich habe meiner Freundin gesagt, warte kurz, ich probiere erstmal, ob die Tür von innen aufgeht. Dann kamen wir in einen Raum, wo der Chief saß, Zuerst waren wir, glaube ich, nur 2-3 Leute. Und auf einmal hat sich der Raum gefüllt, sodass noch 5 weitere männliche Polizisten mit uns im Raum waren. Der Raum war vielleicht 15 Quadratmeter groß. Aber es hat sich eben sehr schnell rumgesprochen, dass wir da sind. Und das war für alle natürlich super interessant. Deswegen waren dann noch alle bei uns mit im Raum. Meine Freundin und ich waren ja gerade noch auf dem Boot. Das heißt, wir hatten dementsprechend noch kurze Hosen an, T-Shirt, was wir dann auch relativ schnell noch bedeckt hatten. Wir hatten ja zum Glück unsere Rucksäcke bei uns, weil das ja dann auch nicht ganz so schön ist in so einer Kultur mit so vielen Männern in einem Raum und dann etwas leichter begleitet da zu sitzen. Ich habe dann angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Und während ich erzählt habe, höre ich auf einmal seine Stimme von dem Guide. Und ich drehe mich nur um mich so, er ist hier. Und er so, ja, sie haben ihn gefangen. Sie haben ihn noch auf dem Wasser gefangen genommen. Aber ins selbe Revier gebracht, wo wir gerade sind. Wo ich auch gesagt habe, ich so, mach die Tür zu. Die so, das geht nicht. Da stand so ein riesiger Ledersessel davor. Ich so, mach die Tür zu. Ich red vorher nicht weiter. Dann haben sie zum Glück die Tür auch zugemacht, weil ich war wirklich absolut traumatisiert von seiner Stimme. Von dieser Stimmlage. Das ist, wenn man sowas 5 Stunden lang in seinem Gesicht hat, ohne Punkt und ohne Komma, ohne Pause. Also der hat wirklich durchgängig einen fertig gemacht. Auch auf allen möglichen Sprachen. Es gibt jetzt auch ein paar arabische Wörter, die ich nie vergessen werde, weil er auch die immer wieder zwischendurch gerufen hat. Dann sollte ich dem Chief meinen Ausweis bringen, weil sein Tisch ein bisschen niedriger war, bin ich eben auch in die Knie gegangen, um ihm halt meine Sachen quasi rüberzugeben. Dann hat meine Freundin mir später erzählt, dass einer der Polizisten, der mit im Raum saß, der hinter mir war, heimlich von mir ein Foto gemacht hat. Wo ich auch denke, uncool, okay, wofür ist das denn jetzt? Dann kamen immer mehr Leute rein, manche gingen wieder raus, ein paar haben es durch Fenster reingeschaut. Also wir waren wirklich eine absolute Attraktion. Wir haben uns gefühlt wie im Zoo. Und wir kamen da aber nicht raus. Wir mussten warten, bis ein Übersetzer kam. Und dieser Übersetzer ist irgendwann aufgetaucht. Und auch dem habe ich dann nochmal die Geschichte erzählen müssen. Ich musste dann die Geschichte einmal niederschreiben. Auf Englisch. Per Hand. So fortschrittlich waren sie dann noch nicht, leider. Und der Übersetzer musste dann meine Geschichte dann auch nochmal niederschreiben per Hand auf Arabisch.
Der Besuch auf der Polizeiwache zieht sich über Stunden. Coco und ihre Freundin wollen unbedingt noch den letzten Zug nach Luxor erreichen. Schließlich stellt sich aber heraus, dass sie noch dem Richter vorgeführt werden müssen.
Dann sind wir in ein anderes Gebäude gefahren worden. Und auch da wieder mit Polizeieskorte im Privatauto von dem Übersetzer. Mit einem Polizisten mit seinem Maschinengewehr vorne drin. Mitten in der Nacht in irgendwelche dunklen Gassen, wo wir auch gedacht haben, wo fahren wir jetzt denn schon wieder hin? Also es hörte einfach nicht auf mit diesem, was passiert hier jetzt? Und dann kamen wir in ein ganz komisches Gebäude, was auch ausgeleuchtet war mit diesen ekligen Neonröhren und alles nur kalt, wie in so einem Gefängnis. Mussten da irgendwie auch mehrere Stockwerke hochlaufen. Und kamen dann tatsächlich in einen sehr schönen Raum, mit dem wir gar nicht dort gerechnet haben, wo dann 3 Richter saßen. Im Nachhinein haben wir erfahren, normalerweise wird man einem Richter vorgeführt, wenn es heikel ist, auch mal 2. 3 Richter, sowas kommt eigentlich nie vor. So, denen also nochmal die ganze Geschichte erzählt. Und während ich die Geschichte erzählt habe, höre ich wieder seine Stimme. Und ich habe wieder gesagt, er ist hier. Und die so, nein, der ist nicht hier. Ich so, doch, der ist hier. Und die haben gesagt, nein, das ist so wie Mustafa oder so. Und ich so, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ich so, ich erkenne auch diese Stimme. Nein, nein. Ich so, der spricht auf Spanisch. Ich glaube nicht, dass Mustafa Spanisch spricht. Haben weiter gesagt, nein, das ist er nicht. Im Nachhinein, klar, das war er natürlich. Er war irgendwie einen Stockwerk tiefer oder so. Aber auf jeden Fall, ich habe wirklich gemerkt, ich bin einfach, also mein Herz fängt immer sofort schneller an zu schlagen, wenn ich diese Stimme einfach höre. Und dann haben sie wirklich geschafft. Um 11:15 waren wir endlich fertig. Alles war geklärt und wir konnten endlich gehen und haben auch dann noch den allerletzten Zug bekommen, sodass wir dann in derselben Nacht endlich noch in Luxor angekommen sind. Und im Nachhinein haben wir dann noch von einem Polizisten erfahren, mit dem wir dann noch in Kontakt waren, dass er auch tatsächlich zu 3 Jahren Haft verurteilt worden ist.
Im Nachhinein, sagt Coco, hätte sie von Anfang an mehr auf ihr Bauchgefühl hören sollen.
Bevor wir auf das Boot gekommen sind, gab es noch eine kleine Vorgeschichte, dass er uns gar nicht abgeholt hat. Er ist nicht aufgetaucht, war zu spät, hat dann irgendeinen anderen Fahrer geschickt. Und da war unser Bauchgefühl schon so ein bisschen, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr, mit diesem Typ irgendwas zu machen. Als es dann aber doch so weit kam, dass wir ihn gesehen haben und ich für Luca gesehen haben, hat sich so ein bisschen meine Reiselust und auf Segeln eingeschaltet, mein Kopf so ein bisschen aus. Das war so ein bisschen dumm. Das ist das, was ich bereue, dass ich wirklich mehr einfach auf mein Bauchgefühl hören sollte, wenn es sich denn meldet. Aber grundsätzlich habe ich eben noch nie so eine Erfahrung gemacht und ich war schon oft in Situationen, in die sich andere Menschen nicht begeben hätten, wo aber ganz tolle Abenteuer draus entstanden sind und ich wirklich tolle Menschen auch kennengelernt habe und tolle Sachen erfahren habe. Das heißt, es kann natürlich auch anders sein. Klar, es ist halt scheiße gelaufen. Aber zum Glück bin ich ja weiterhin trotzdem, oder sind wir beide physisch auf jeden Fall unversehrt rausgekommen.
In vielen Gesprächen hat Coco ihr Erlebnis inzwischen verarbeitet. Dennoch, Spuren davon bleiben.
Ich merke schon, wenn ich mich jetzt wieder so wie jetzt reinfühle in die Situationen, dass das natürlich auch wieder hochkommt. Deswegen 100% überwunden ist es nicht. Auf jeden Fall genug, als dass ich mich nicht von irgendwas einschränken lasse. Ich reise auch weiterhin alleine. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn es um Männer geht, mit denen ich irgendwo alleine hingehen soll. Also das habe ich dann schon gemerkt, dass man sich dann nicht mehr so ganz frei fühlt, wie ich es früher getan habe. Also grundsätzlich reise ich immer noch wie vorher. Ich war tatsächlich auch erst kürzlich wieder 3 Monate in Malaysia und tatsächlich fliege ich auch jetzt am Sonntag nach Indonesien. Das heißt, die Reiselust ist mir auf jeden Fall nicht vergangen. Die Lust an Afrika, die ist mir eindeutig vergangen, vor allem an Ägypten. Was sehr schade ist, weil ich bin Taucherin und ich wollte auch unbedingt noch ins Rote Meer, was ich dort auf der Reise nicht geschafft hatte. Da bin ich jetzt so ein bisschen unsicher, ob ich das noch machen soll oder nicht. Einfach weil dieser Typ auch teilweise früher in Resorts gearbeitet hat, dementsprechend da vielleicht sogar bekannt ist oder da auch wieder zurück hingeht oder dort Leute hat, denen er gesagt hat, ey, da gibt's so jemand, wegen der sitze ich im Gefängnis, keine Ahnung. Deswegen gibt es da so ein bisschen ein, ich sag mal, Tabuland, was ich jetzt erstmal auslassen werde. Aber ansonsten, genau, bin ich immer noch am Reisen. Ich mache immer noch Couchsurfing. Natürlich schon so, dass ich mir vorher die Leute genauer anschaue. Aber genau, ich versuche mich davon nicht einschränken zu lassen, weil ich bin der Meinung trotzdem, dass der größte Teil der Menschheit gut ist und ich jetzt halt einfach in eine doofe Situation geraten bin, was vielleicht sogar gar nicht so gekommen wäre, wenn er nicht diesen Drogencocktail genommen hätte. Ich weiß es nicht. Und klar, so kann immer wieder passieren, aber ich versuche trotzdem, mich nicht von einer Erfahrung so komplett zurückhalten zu lassen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Und jetzt haben wir noch eine Reportageempfehlung für euch. Die Geschichte dreht sich um Mandy und Didith, zwei Menschen, die ein Schicksal für immer verbindet. Im Urlaub auf Indonesien will Mandy einen Paragliding-Flug machen. Doch dann reißt eine Windböe Mandys Schirm viel zu früh in die Höhe. Didith, ein Helfer vor Ort, versucht sie festzuhalten. Aber der Schirm hebt beide ab. Sekunden später stürzen sie aus etwa 40 Metern in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen überleben sie beide den Unfall. Mandy kämpft sich in Deutschland nach vielen Operationen langsam zurück ins Leben. Didith kann sich diese notwendigen Operationen aber nicht leisten. Er liegt auf Lombok auf einer Matratze und wird von seiner Frau gepflegt. Über Videocall halten Mandy und er Kontakt. Mandy fühlt sich verantwortlich für den Mann, der ihr Leben gerettet hat, und fasst den Entschluss, ihn zu besuchen. Der Paragliding-Absturz. Ein Unfall, zwei Schicksale. Das ist eine Dokumentation über einen tragischen Unfall und wie dieser zwei Menschen über Kontinente hinweg miteinander verbindet. Schaut euch den Film unbedingt an. Ab jetzt in der ARD-Mediathek.